Einen wunderschönen guten Tag zusammen. Herzlich willkommen zur Tatsache über Menschen und Morde. Ich bin Mike Matthes.
Und ich bin Selina Stolze. Hallo auch von mir.
Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute sprechen wir über einen Fall, den es so im deutschen Rechtssystem ja doch eher selten gibt. Es geht um einen vermissten Fall, der auch bis heute nicht endgültig geklärt ist. Und trotzdem gilt der Fall als juristisch aufgeklärt. Wir sprechen über einen Mord ohne Leiche. Und nicht nur das, die Polizei hat keine Tatwaffe, rätselt wochenlang über einen möglichen Tatort. Aber es gibt einen Verdächtigen, der bekommt im Laufe der Ermittlungen dann auch den Status des Beschuldigten und muss sich am Ende auch dafür vor Gericht verantworten. Er streitet alles ab, beteuert bis heute seine Unschuld. Es läuft also auf einen sogenannten Indizienprozess hinaus. Selina, du hast selber einige Gerichtsprozesse beobachtet, selbst drüber berichtet. Ist dir das im Laufe deiner Laufbahn als Journalistin schon mal untergekommen?
Also ein Mord ohne Leiche tatsächlich noch nicht. Ich kann mich, glaube ich, nicht mal daran erinnern, dass ich davon schon mal gelesen habe. Und um das vielleicht vorwegzunehmen, Mike hat sich hier hauptsächlich mit dem Fall beschäftigt. Das heißt, ich habe nur eine grobe Vorstellung davon, worum es hier eigentlich geht. Die Details sind mir genauso neu wie euch. Deswegen bin ich sehr gespannt, was Mike uns noch alles zu erzählen hat. In der Regel kommt es ja gar nicht erst zu einem Prozess, ne, wenn es keine Leiche gibt, auch wenn die Ermittler davon ausgehen können, dass der Vermisste oder die Vermisste tot ist.
Schwierig auf jeden Fall, ne? Also es braucht den absoluten Beweis. Das Gericht muss davon überzeugt sein, dass der oder die Vermisste tot ist. Und dass die Person, die da auf der Anklagebank sitzt, tatsächlich auch der Täter oder die Täterin ist.
Ja, ganz genau. Also, naja, also rechtlich gesehen ist es möglich, jemanden allein anhand von Indizienbeweisen zu verurteilen. Aber wie du sagst,
es kommt selten vor.
Es kommt selten vor und dazu dürfen wirklich keine vernünftigen Zweifel an der Schuld bestehen. Also die Indizien, die müssen erdrückend sein.
Absolut.
Und wenn wir jetzt schon die ganze Zeit über Indizien und Beweise und Indizienbeweise sprechen, lass uns das doch mal ganz schnell aufklären, was diese Begriffe eigentlich bedeuten. Die werden ja gerne mal durcheinander gebracht. Also ein direkter Beweis, das ist etwas, das den Ablauf oder eine Tatsache unmittelbar zeigt. Also zum Beispiel eine eindeutige Videoaufnahme, auf der man sehen kann, was passiert ist und wer beteiligt war. Ein Indiz dagegen ist nur ein Hinweis. Es zeigt nicht direkt, was passiert ist, es spricht aber was dafür. Ein Fingerabdruck am Tatort zum Beispiel ist eine Indizientatsache, die aber eben nur zeigt, dass die Person dort war. Mehr sagt das erstmal nicht aus, wann dieser Fingerabdruck dort hinterlassen wurde. Ein Indizienbeweis gibt es tatsächlich auch, der entsteht, wenn viele solcher Hinweise zusammenkommen. Also erst wenn alles zusammen ein stimmiges Bild ergibt, kann das Gericht daraus schließen, was passiert ist und wer dafür verantwortlich ist. Und ein sogenannter Indizienprozess ist dann einfach ein Strafverfahren, in dem genau so gearbeitet wird. Also das heißt, es gibt keinen einzelnen entscheidenden Beweis, sondern das Gericht setzt den Fall aus vielen Einzelhinweisen zusammen und kommt erst am Ende durch dieses Gesamtbild zu einer Entscheidung.
Da wird ja dann auch häufig von einer Indizienkette gesprochen, ne? Und genau sowas haben wir im Prinzip auch hier. Das heißt, die Staatsanwaltschaft hat Anklage erhoben, das Landgericht hat die Anklage dann auch zugelassen, das Hauptverfahren wird eröffnet und durchgeführt und der Angeklagte wird dafür verurteilt. Es gibt übrigens auch die Möglichkeit, dass das Landgericht eine Anklage erst gar nicht zulässt. Das ist immer dann der Fall, wenn das Landgericht vorher schon erhebliche Zweifel hat und sagt, naja, also mit dem, was die Staatsanwaltschaft da anliefert, kommt sie mit Sicherheit nicht durch. Dann wird das Hauptverfahren erst gar nicht eröffnet und das gilt juristisch gesehen wie ein Freispruch, hat dann letzten Endes die Konsequenz, dass der Angeklagte oder die Angeklagte für dieses Verfahren komplett raus ist, auch wenn es später dann irgendwann mal erdrückende Beweise gibt, nicht nochmal angeklagt werden darf. Das vielleicht einfach mal so als Nerdwissen an dieser Stelle. Bevor wir starten, noch zwei Anmerkungen von mir. Beim Opfer habe ich mich dafür entschieden, den Namen nicht zu ändern, den Nachnamen allerdings abzukürzen. Das haben wir damals in der Nachrichtenredaktion auch so gemacht, als wir darüber berichtet haben. Das haben viele andere Medien auch so gehandhabt und außerdem ist das ja letzten Endes auch der Grund, warum ich den Fall für heute rausgesucht habe. Ne? Es geht eben immer noch darum, die Leiche des Mannes zu finden. Es gibt also immer noch Angehörige, es gibt die Freundin, es gibt Bekannte, die viele offene Fragen haben, die ihren Vater, die ihren Freund einfach würdig beerdigen wollen. Alle anderen Namen habe ich geändert. Selina, stell dir vor, du sitzt in der Nachrichtenredaktion, es ist ein Donnerstagnachmittag, Ende November 2023, du hast gerade von der Frühschicht übernommen, bist bisher relativ gut durchgekommen und dann ploppt eine gemeinsame Presseerklärung von Staatsanwaltschaft und Polizei auf. Was sagt dir das?
Naja, wir Nachrichtenleute, wir wissen dann eigentlich sofort, das ist wichtig. Also in der Regel ist da nämlich was Schlimmeres passiert.
Davon kannst du ausgehen. Das ist natürlich die neue Top-Meldung und zwar für den kompletten Rest des Donnerstags. Es geht um einen vermissten Mann aus dem Kreis Minden-Lübbecke. Sagt mit Sicherheit nicht jedem was, von daher verorte ich das gleich einfach mal. Der Vermisste ist Unternehmer Jörg D. Der ist 62 Jahre alt. In vielen Medienberichten ist auch von 66 Jahren die Rede. Es liegt wahrscheinlich an mehreren dpa-Artikeln. Unter anderem Die Welt hat das übernommen, Die Zeit hat das übernommen. Da war eben im Rahmen der Prozessberichterstattung immer wieder vom 66-jährigen Unternehmer die Rede. Polizei und Staatsanwaltschaft haben das Alter aber immer mit 62 angegeben. Das vielleicht der Vollständigkeit halber, das einfach mal, um es transparent zu machen. Jörg D. hat eine Firma in der Metallindustrie, die sitzt in Hüllhorst, ist eine nicht ganz 15.000 Einwohnergemeinde in Ostwestfalen-Lippe, also OWL, der nördlichste Teil von Nordrhein-Westfalen, kurz vor der Grenze zu Niedersachsen. Jörg D. ist in etwa 1,80 Meter groß, hat eine eher kräftige Statur, einen graumelierten Haarkranz, so steht es in der Pressemitteilung. Ich habe dir mal ein Foto mitgebracht, vielleicht beschreibst du einfach mal.
Ja, das ist ja das Foto, das auf dem Fahndungsplakat zu sehen ist. Ein älterer Herr mit einer Brille auf der Nase, hohe Stirn, also hat so einen grauen Haarkranz, oben vorne eher Glatze, schmales Gesicht und trägt an dem Tag ein weißes Hemd und Hosenträger offensichtlich. Sieht einfach wie ein gewöhnlicher älterer Herr aus.
Das Besondere an dieser vermissten Meldung ist, sie wird 6 Wochen nach dem Verschwinden veröffentlicht. Für euch vielleicht einfach nochmal zur Einordnung, das passiert tatsächlich nicht oft, dass jemand 6 Wochen verschwunden ist, bevor die Polizei damit an die Öffentlichkeit geht. Wir in der Nachrichtenredaktion fragen uns, was dahinter stecken könnte, warum Polizei und Staatsanwaltschaft also erst 6 Wochen nach dem Verschwinden mit der Pressemitteilung um die Ecke kommen. Selina, vielleicht erklärst du mal eben ganz kurz, wo ist der Unterschied zwischen einer Pressemitteilung der Polizei und einer gemeinsamen Pressemitteilung von Polizei und Staatsanwaltschaft?
Kommt eine Pressemitteilung von der Polizei, dann ist das meistens entweder ein noch laufender Einsatz, also was passiert gerade jetzt, oder es gibt erste Erkenntnisse zu einer Ermittlung. Manchmal ist es auch der Stand zu einer Ermittlung, wenn sich irgendwas weiterentwickelt hat. Mhm. Wenn aber eine gemeinsame Pressemitteilung von Polizei und Staatsanwaltschaft kommt, dann ist das quasi wie eine Stufe weiter. Die Staatsanwaltschaft ist an dem Punkt schon mit im Boot, leitet das Verfahren von rechtlicher Seite. Und wenn also beide gemeinsam informieren, dann geht es meist schon um abgestimmte und gesicherte Erkenntnisse oder eben wichtigere Verfahrensstände.
Du kannst in der Regel davon ausgehen, dass es dann um eine Straftat geht oder zumindest mal um den Anfangsverdacht einer Straftat.
Ja, wobei das bei der Polizei ja manchmal auch schon rauskommt, ne? Ermittlungen.
Kapitalverbrechen, das meine ich, ja. Dass wir hier also eine gemeinsame Pressemitteilung von Staatsanwaltschaft und Polizei haben, das zeigt schon relativ deutlich, dass die Ermittler zu diesem Zeitpunkt von einem Verbrechen ausgehen, und zwar von einem Kapitalverbrechen. Das bewahrheitet sich im Nachhinein dann auch. Insgesamt werden Staatsanwaltschaft und Polizei zu diesem Fall 4 gemeinsame Pressemitteilungen rausgeben. Auch das ist eher ungewöhnlich. Normalerweise liegen wir bei 2, maximal 3. Und in der ersten Pressemitteilung geht es dann meistens auch nur um den Fall an sich, um den Sachverhalt, darum, den überhaupt in die Öffentlichkeit zu bringen. In der Regel immer gekoppelt mit einem Hinweisaufruf an die Öffentlichkeit. Und genau das ist auch in diesem Fall der Fall. Hier stellt die Polizei 3 konkrete Fragen, da heißt es wörtlich, ich zitiere: Die Mordkommission fragt, wer kann Hinweise zum Verbleib des 62-Jährigen geben? Wer hatte nach dem 18.10.2023 noch Kontakt zu dem Vermissten? Und wer hat in Melle in der Zeit zwischen dem 18. und dem 23. Oktober 2023 verdächtige Beobachtungen gemacht? Was es mit diesen Fragen auf sich hat, das schauen wir uns gleich nochmal in Ruhe an. Melle, das muss ich auch kurz verorten, ist die größte Stadt im Landkreis Osnabrück, hat nicht ganz 50.000 Einwohnerinnen und Einwohner und liegt in etwa 25 Kilometer Luftlinie von Hüllhorst entfernt. Da hat Jörg D. ja seinen Unternehmenssitz. Mit dem Auto sind es etwas mehr als 35 Kilometer, das der Vollständigkeit halber. Und vielleicht einfach mal so zur Einordnung. Was an diesem 30. November 2023, als die Pressemitteilung bei uns in der Radio Lippe Redaktion eingeht, noch keiner weiß. Während wir im Newsroom versuchen, irgendwie an Infos zu kommen, haben Polizei und Staatsanwaltschaft schon einen Tatverdächtigen im Blick. Und während viele offene Fragen noch bei uns durch die Redaktion geistern, durchsucht die Polizei fast zeitgleich mehrere Objekte dieses Mannes. Sprechen wir nachher auch nochmal ein bisschen ausführlicher drüber. Fakt ist auf jeden Fall, die Polizei weiß deutlich mehr, als sie öffentlich macht. Das letzte Lebenszeichen von Jörg D. ist vom 18. Oktober 2023. Ich habe es gerade gesagt, also gut 6 Wochen, bevor die Öffentlichkeit also überhaupt zum ersten Mal davon erfährt, dass es einen Fall gibt. Jörg D. hat seinen Lebensmittelpunkt schon länger nicht mehr in Deutschland, sondern in Bulgarien. Da hat er eine neue Freundin und er denkt eben auch schon länger drüber nach, dort seinen Lebensabend zu verbringen. Er sucht also eben auch schon ein bisschen länger nach einem Nachfolger für seinen Betrieb. Den bietet er bei eBay für 1,5 Millionen Euro an. Funktioniert heute also auch relativ problemlos. Für die 1,5 Millionen wird er die Firma aber nicht los. Er geht mit dem Preis dementsprechend runter. Ich meine, 1,2 Millionen sind es gewesen und daraufhin meldet sich Alexander O. bei ihm. Er sagt, er hat Interesse an dem Betrieb. Am 16. Oktober treffen sich die beiden zum ersten Mal, da kommt es aber noch nicht zum Verkauf. 2 Tage später gibt es dann eben den zweiten Gesprächstermin. Dazu bringt Jörg D. dann auch schon einiges an Unterlagen mit. Er ist relativ gut vorbereitet und will den Verkauf dann unter Dach und Fach bringen und damit seinen wohlverdienten Ruhestand einläuten. Das Verschwinden von Jörg D. fällt relativ schnell auf. Zum einen, weil der 62-Jährige für seine Kinder nicht erreichbar ist und sich bei denen auch nicht zurückmeldet. Zum anderen, weil er auf geschäftliche E-Mails nicht reagiert. Das ist für seinen Nachbarn doch eher ungewöhnlich. Der Nachbar arbeitet auch in dem Betrieb von Jörg D. und hat diverse Vollmachten bekommen. Damit kann er zum Beispiel Rechnungen bezahlen, wenn der Unternehmer gerade nicht in Deutschland ist. Ob er damals auch als Prokurist unterwegs ist oder einfach nur umfassende Vollmachten hatte, das kann ich nicht sagen, spielt in diesem Fall aber eben auch keine Rolle. Dieser Nachbar, nennen wir ihn einfach mal Karl J., meldet Jörg D. bei der Polizei schon ein paar Tage später als vermisst. Den gleichen Gedanken hat in etwa zur selben Zeit auch der Sohn von Jörg D. Der erreicht seinen Vater nicht, ich hab's gesagt, der Sohn macht sich Sorgen. Von daher geht eben auch er zur Polizei und sorgt dafür, dass innerhalb kürzester Zeit 2 Menschen diesen Unternehmer als vermisst melden, unabhängig voneinander. Die Frage ist natürlich jetzt, warum dauert das so lange? Warum veröffentlicht die Polizei 6 Wochen lang gar nichts dazu und geht dann am 30. November mit relativ vielen Informationen auf einmal an die Öffentlichkeit?
Das kann verschiedene Gründe haben, ne? Also wenn jemand als vermisst gemeldet wird, dann prüft die Polizei normalerweise zuerst genau, ob wirklich Hinweise auf eine Straftat bestehen oder ob die Person vielleicht einfach freiwillig weg ist, also keinen Kontakt mehr möchte oder aus anderen Gründen nicht mehr erreichbar ist. Solange das noch nicht klar ist, wird in der Regel auch nicht sofort an die Öffentlichkeit gegangen. Vor allem, um die Ermittlungen ja nicht zu gefährden und keine falschen Spuren zu erzeugen. Erst wenn sich der Verdacht erhärtet und bestimmte Ermittlungsstände erreicht sind, entscheidet die Polizei dann eben zusammen mit der Staatsanwaltschaft, ob und wann Informationen veröffentlicht werden. Es kann allerdings auch sein, dass es eine Spur vielleicht sogar gab während dieser Überprüfung, der die Ermittler dann erst nachgegangen sind. dass dann später auf einen Schlag jetzt, wie du sagst, viele Informationen auf einmal kommen. Das liegt daran, dass man erst zu dem Zeitpunkt genug gesicherte Erkenntnisse hat, vermute ich jetzt einfach mal, um überhaupt etwas Belastbares sagen zu können.
Absolut. Du hast es gesagt, die Ermittlungen sollen nicht gefährdet werden. Grundsätzlich ist es ja mal so, Jörg D. ist erwachsen, Jörg D. kann seinen Aufenthaltsort frei bestimmen und dementsprechend, wenn er einfach sagt, ich bin dann jetzt mal für ein paar Tage weg, Ausnahmesituation zum Beispiel erleben wir ja auch immer wieder, da wird dann ganz genau drauf geschaut. Mhm. Und Öffentlichkeitsfahndung ist ja grundsätzlich immer die Ultima Ratio. Also wenn alles andere nichts bringt, dann geht die Polizei mit der Öffentlichkeitsfahndung raus und sucht mit Fahndungsbildern beispielsweise nach dem Vermissten oder nach der Vermissten. Ich hatte es vorhin schon gesagt, die Polizei weiß an diesem 30. November deutlich mehr, als sie veröffentlicht. In der ersten gemeinsamen Pressemitteilung von Staatsanwaltschaft Bielefeld und Polizei Bielefeld heißt es am Anfang, ich zitiere, die Polizei bittet um Mithilfe bei der Suche nach einem seit Mittwoch, dem 18.10.23 vermissten 62-jährigen Unternehmer aus Hüllhorst. Jörg D. betrieb dort bis zu diesem Tag eine Firma im Metallbau. Bevor er verschwand, soll er die Firma einem Nachmieter übergeben haben. Das letzte bekannte Lebenszeichen datiert vom 18.10.23 um 14 Uhr. Wir wissen jetzt also, die Verhandlungen zwischen Jörg D. und Alexander O. sind ganz offensichtlich erfolgreich gewesen. Die Firma ist zwar nicht verkauft, sondern vermietet worden, aber Jörg D. kann jetzt eigentlich in den wohlverdienten Ruhestand gehen und sich einen relativ entspannten Lebensabend in Bulgarien machen. Das ist ja auch so sein Plan gewesen. Sollte man jedenfalls meinen, wenn man sich diese Pressemitteilung so anschaut. Ich gebe dir jetzt nochmal die Info dazu, dass Alexander O. tatsächlich einen Vertrag vorgelegt hat, mit Unterschrift, mit allem drum und dran. Das nimmt die Polizei dann auch erstmal so hin, überprüft das nach dem Verschwinden von Jörg D. aber. Die Frage ist jetzt aber, warum dürfte die Polizei bei dieser Version der Geschichte schon hellhörig geworden sein?
Gehen wir mal davon aus, dass die Version der Geschichte stimmt, dann hätte Jörg D. seiner Belegschaft ja mit Sicherheit was davon erzählt.
Ja.
Dann wüssten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, dass sie ab sofort einen neuen Chef haben.
Ja.
Und ich gehe jetzt mal davon aus, dass sich Jörg D. nicht einfach so nach Bulgarien abgesetzt hätte, ohne auch nur ein einziges Wort zu sagen. Mhm. Jetzt hast du aber gesagt, dass der Nachbar und Bevollmächtigte einer derjenigen gewesen ist, die ihn bei der Polizei als vermisst gemeldet haben. Dieser wichtige Mitarbeiter, der wusste also ganz offensichtlich nichts davon.
Yes.
Und das ist zumindest mal ein Hinweis darauf, dass sich die Polizei sich diesen Alexander O. vielleicht noch mal ein klein wenig genauer angeschaut hat.
Absolut richtig, messerscharf. Und genau das ist dann eben auch passiert. Schauen wir uns vielleicht einfach nochmal an, wer dieser Alexander O. überhaupt ist. Alexander O. ist damals 37 Jahre alt, er lebt mit seiner Familie in Enger. Das ist eine 20.000 Einwohnerstadt im Kreis Herford, gehört also auch zu Ostwestfalen. Da hat er einen An- und Verkauf und ja, handelt im Prinzip fast alles. In seiner Lagerhalle stehen zum Beispiel Möbel, da stehen Autos, da stehen teilweise sogar Schiffe mit Trailern. Ich weiß jetzt nicht, wann du dein letztes Schiff gekauft hast, aber da sind Dinge bei, die braucht mit Sicherheit nicht jeder, beziehungsweise kauft sie nicht regelmäßig. Der An- und Verkauf läuft im Oktober 23 auf jeden Fall nicht mehr ganz so richtig gut. Alexander O. hat einiges an Schulden angehäuft. Die Miete für sein Haus, für die Lagerhalle hat er auch schon länger nicht mehr bezahlt. Jetzt steht ihm also ein Termin mit dem Gerichtsvollzieher bevor. Der Druck auf ihn ist wahnsinnig groß. Die Frage, wo soll er hin mit dem ganzen Krempel? Die Lagerhalle soll ja zwangsgeräumt werden. Und auch das Haus in Enger, da wird er wahrscheinlich mit der Familie auch ausziehen müssen. Den Termin mit dem Gerichtsvollzieher hat er am 18. Oktober 23. Also genau an dem Tag, an dem er sich mit Jörg D. trifft und angeblich Nachmieter seines Unternehmens wird. Zufall? Den Termin für die Zwangsvollstreckung kann Alexander O. auf jeden Fall in letzter Sekunde nochmal aufschieben. Damit ist das Problem aber eben nur vertagt und nicht komplett vom Tisch. Das alles findet die Polizei heraus, als sie sich Alexander O. ein kleines bisschen genauer anschaut. Ich habe dir jetzt noch nicht erklärt, was die Stadt Melle mit diesem Fall zu tun hat. Das hole ich an dieser Stelle nach. Kriminalpolizei Bielefeld sucht ja seit dem 18. Oktober nicht nur nach Jörg D., sondern eben auch nach seinem Auto. Das ist ein weißer Porsche Cayenne, Baujahr 2017. Der hat laut Polizei auffällig rote Ledersitze. Das Kennzeichen gibt die Polizei bei der Öffentlichkeitsfahndung natürlich auch mit raus. Lass ich an dieser Stelle weg, weil es heute einfach nicht mehr relevant ist. Dieser weiße Porsche Cayenne wird am 22. Oktober in Melle gesehen. Das heißt also, Jörg D. und sein Auto verschwinden am Mittwoch und am Sonntag steht das Auto mit Sicherheit in Melle im Landkreis Osnabrück. Konkret ist der Wagen an einem Sportplatz in einem Wohngebiet abgestellt worden. Die Polizei sagt, der Porsche ist ordnungsgemäß abgestellt und verschlossen. Wie hat die Polizei das also festgestellt? Am Sonntag laufen die ersten Fahndungsmaßnahmen an. Dabei gibt's auch eine Handyortung. Die ist erfolgreich und führt die Polizei eben an diesen Sportplatz in Melle. Im Kofferraum liegt ein Koffer. Die Jacke von Jörg D. liegt auf der Rückbank. Von Jörg D. fehlt allerdings nach wie vor jede Spur. Und daher eben auch die Frage der Polizei jetzt in der ersten Pressemitteilung, ob jemand zwischen dem 18. Oktober und dem 23. Oktober in Melle irgendwas Verdächtiges gesehen hat. Selina, ist das jetzt für dich eher auffällig? Ist das eher unauffällig, dass der Wagen da 35 Kilometer von Hüllehorst entfernt abgeschlossen in einem Wohngebiet steht? Oder sagst du, nee, alles in Ordnung?
Schwierig zu sagen, ne? Also wenn er da ordnungsgemäß steht, keine Spuren da dran sind, er normal abgeschlossen ist, die Sachen irgendwie drin liegen, geht man ja erstmal nicht davon aus, dass da irgendwas passiert ist. Aber dass der Mann auch im Umkreis irgendwie nicht aufgetaucht ist, ist ja dann schon merkwürdig.
Niemand will ihn gesehen haben. Und das ist nicht das Einzige. Richtig merkwürdig wird es einen Tag später, also am Montag. Da weiß die Polizei zwar immer noch nicht, wo Jörg D. abgeblieben ist, sein Auto ist aber plötzlich weg. Die Polizei stellt um 14.47 Uhr fest, dass der Porsche Cayenne eben nicht mehr in diesem Wohngebiet steht. Und das ist nicht das Einzige, was aus Sicht der Ermittlerinnen und Ermittler ziemlich rätselhaft ist. Das Handy von Jörg D. ist jetzt ausgeschaltet. Die letzte Ortung findet am frühen Montagmorgen gegen 0.25 Uhr statt, und zwar bei Schüttorf in der Grafschaft Bentheim. Wer beim letzten Mal ganz genau aufgepasst hat, als wir über die Münsterlandmorde gesprochen haben, der weiß jetzt genau, wo das liegt, nämlich im Südwesten von Niedersachsen, ziemlich dicht an der Grenze zu Nordrhein-Westfalen und an der Grenze zu den Niederlanden. Das Auto von Jörg D. ist mitten in der Nacht am Autobahnkreuz Schüttorf unterwegs. Da treffen sich die A30 und die A31. Die 30 kommt von Melle, wird kurz hinter dem Schüttorfer Kreuz zur A1 in den Niederlanden. Da bucht sich das Handy von Jörg D. auch aus dem deutschen Mobilfunknetz aus. Der Porsche von Jörg D. verschwindet also in den Niederlanden und hier verliert sich die Spur vorerst. Die Staatsanwaltschaft Bielefeld stellt ein Rechtshilfeersuchen an die Behörden in den Niederlanden. Die stimmen dann zu und unterstützen die Ermittlerinnen und Ermittler aus Bielefeld. Bis dieser bürokratische Akt allerdings über die Bühne gegangen ist, ist die Spur natürlich vorerst wieder kalt. Das ist maximal unglücklich, ganz einfach, weil Polizei und Staatsanwaltschaft ja mittlerweile ein Verbrechen nicht mehr ausschließen. Die Kripo Bielefeld hat dafür die Mordkommission Cayenne eingerichtet. Leiter ist der erste Kriminalhauptkommissar Markus Mertens. Das ist der Mann, der auch 2,5 Jahre lang die mittlerweile aufgelöste Cold Case Einheit beim Polizeipräsidium Bielefeld geleitet hat. Zum Cold Case wird der Fall zum Glück, zumindest aus juristischer Sicht, nicht mal eine Woche nach der ersten Pressemitteilung, also dem Fahndungsaufruf und der Durchsuchung bei Alexander O., melden Polizei und Staatsanwaltschaft die Festnahme. In der zweiten gemeinsamen Pressemitteilung heißt es, und ich zitiere: Die Staatsanwaltschaft Bielefeld und die Mordkommission Cayenne geben bekannt, dass ein 37-jähriger Mann aus Enger festgenommen wurde. Im Anschluss fand die Vorführung bei einem Richter des Amtsgerichts Bielefeld statt. Dieser ordnete die Untersuchungshaft wegen Totschlags an. Das wird später nochmal wichtig. Ich mach mal weiter. Der 37-jährige Tatverdächtige war bereits früh in den Fokus des Ermittlerteams des ersten Kriminalhauptkommissars Markus Mertens geraten. Verdachtsmomente ergaben sich im Zusammenhang mit der Übernahme der Firmenimmobilie als Nachmieter, kurz bevor der 62-jährige Unternehmer aus Hüllhorst vermisst wurde. Zitat Ende. Mit dieser zweiten Pressemitteilung geht die Polizei dann eben auch mit einem Fahndungsplakat an die Medien. Da ist unter anderem ein etwas besseres Foto von Jörg D. zu sehen, der Porsche von vorne und von hinten und eine Kartenansicht, also Google Maps, von dem Ort, an dem der Wagen zuletzt gesehen worden ist. Die Info, dass es am 30. November schon eine Durchsuchung in mehreren Häusern, Hallen und Geschäften gegeben hat, hält die Polizei allerdings zu diesem Zeitpunkt auch noch zurück. Klar ist nach der Festnahme allerdings, dass Staatsanwaltschaft und Polizei es eben nicht für einen Zufall halten, dass Jörg D. spurlos verschwunden ist, direkt nachdem er seine Firma angeblich vermietet hat.
Wo genau wurden durch Polizei und Staatsanwaltschaft Ende November 23 die Durchsuchungen durchgeführt? Du hast ja gesagt, dass es nicht nur ein Objekt gewesen ist.
Ja, genau. Das ist unter anderem das Firmengebäude in Hüllhorst, also der Betrieb, den Alexander O. da angeblich gemietet hat. Und da findet die Polizei schon Blutspuren. Wessen Blut das ist Anfang Dezember noch nicht klar. Jedenfalls heißt es in der Pressemitteilung vom 6.12., ich zitiere, ob bei den Durchsuchungen der Mordkommission Cayenne auch Spuren eines möglichen Tatorts entdeckt worden sein könnten, ist noch Bestandteil der andauernden Ermittlungen und bedarf weiterer Auswertungen von Spuren. Das heißt also, da ist was gefunden worden, das sieht auch so aus wie Blut, das ist gesichert und ins Labor geschickt worden, die Ergebnisse sind aber ganz einfach noch nicht da. Das Amtsgericht Bielefeld sieht hier aber schon einen hinreichenden Tatverdacht und Alexander O. kommt in Untersuchungshaft. Das liegt eben nicht nur daran, dass die Geschichte mit der Firmenvermietung und dem Verschwinden von Jörg D. schon ein ganz, ganz böser Zufall sein müsste, wenn Alexander O. tatsächlich nichts mit dem Verschwinden zu tun hätte. Aber es deutet tatsächlich noch mehr darauf hin. Komme ich gleich nochmal drauf zurück. Bei den Objekten, die die Polizei da am 30. November 23 durchsucht hat, sind aber eben auch noch mehrere Häuser dabei. Eins in Enger, eins in Bielefeld. In Enger, da wohnt er ja mit seiner Familie. In Bielefeld hält er sich auf, als die Polizei anrückt und ihm den Durchsuchungsbeschluss präsentiert. Und dabei findet die Polizei dann eben schon weitere Indizien, die Alexander O. wahnsinnig schwer belasten. Das wird später im Prozess noch sehr deutlich. In seinem Auto liegt zum Beispiel das Portemonnaie von Jörg D. Außerdem liegen da mehrere persönliche Dokumente von Jörg D. und die Fahrzeugschlüssel von dem weißen Porsche Cayenne. Der ist ja immer noch nicht gefunden worden.
Wow. Also das muss man erstmal erklären können, ne?
Absolut. Das ist natürlich ein Brett.
Ich frage mich tatsächlich, wenn man verantwortlich für so eine Tat ist, was hier ja an diesem Punkt noch nicht nachgewiesen ist, wieso behält man diesen ganzen Kram?
Das ist die Frage. Es geht ja unter anderem eben auch um Ausweisdokumente von Jörg D. Die hätte er im Leben nicht seinem Nachmieter übergeben, weil die braucht er ja einfach noch, um zum Beispiel nach Bulgarien auszureisen.
Richtig.
Das ist ein absolutes Brett. Ich hab's gesagt, die Frage ist, warum sollte Jörg D. zig persönliche Dokumente und sein Auto an seinen Nachmieter übergeben? Das ergibt überhaupt keinen Sinn. Und das sehen dann auch die Ermittlerinnen und Ermittler so. Eine vernünftige Erklärung dafür kann Alexander O. übrigens nicht liefern. Dass diese Unterlagen und der Schlüssel bei der Durchsuchung gefunden worden sind, das wird auch erst im Januar 2024 öffentlich, als Polizei und Staatsanwaltschaft zum vierten Mal via Pressemitteilung ein Update geben.
Wenn ich jetzt richtig gezählt habe, hast du von der ersten und zweiten Pressemitteilung gesprochen und von der vierten. Dazwischen wird es dann also noch eine dritte gegeben haben, richtig?
Ja, absolut richtig. Und diese dritte Pressemitteilung kommt dann schon relativ schnell nach der zweiten, nämlich am 8. Dezember. Zwei Tage, nachdem die Ermittlerinnen und Ermittler um Hinweise zum Porsche Cayenne gebeten haben. Einer dieser Hinweise aus der Bevölkerung ist es dann eben auch, der sich als der Richtige herausstellt. So schreiben es zumindest Polizei und Staatsanwaltschaft damals. Zitat: Ermittler der Mordkommission Cayenne erhielten dank eines Zeugenhinweises Kenntnis über den Verbleib des gesuchten SUV. Das Fahrzeug wurde sichergestellt. Zitat Ende. Das zeigt also einmal mehr, dass die Öffentlichkeitsarbeit der Polizei wahnsinnig wichtig ist, wenn es um Hinweise geht. Der Zeuge meldet sich damals bei der Mordkommission, weil er das Fahndungsplakat gesehen hat und weil er der Meinung ist, den Porsche Cayenne erkannt zu haben. Er gibt das Kennzeichen durch und er erzählt der Polizei, dass der Wagen in Hengelo in den Niederlanden steht. Und genau da wird der Wagen dann auch sichergestellt und von den niederländischen Behörden nach Deutschland überstellt. Das bringt die Polizei natürlich nochmal richtig weiter. Das Auto ist logischerweise auch ein wichtiges Beweismittel und das wird dann eben auch kriminaltechnisch untersucht. Die Spurensicherung bringt mehrere Indizien, die die Staatsanwaltschaft dann später vor Gericht präsentieren wird. Noch bevor die Staatsanwaltschaft Bielefeld Anklage erhebt, gibt's die vierte und letzte Pressemitteilung. Ich hab's angedeutet, vier hat's insgesamt gegeben. Diese vierte Pressemitteilung ist vom 24. Januar 2024 und die hat's schon in sich. Da geben die Behörden ein Update zu den Ermittlungen und zum Stand der Dinge. Außerdem gehen sie da eben nochmal mit einem Zeugenaufruf in die Öffentlichkeit, weil die Leiche von Jörg D. eben immer noch nicht gefunden worden ist. Da heißt es unter anderem, und ich zitiere wieder, unmittelbar nach dem Verschwinden des Unternehmers gab sich der 37-jährige Tatverdächtige gegenüber Kontaktpersonen des vermissten Unternehmers an dessen Wohn- und Firmenimmobilie in Hüllhorst als neuer Mieter aus. Zitat Ende. Das Blöde an der Sache ist halt, eine Gutachterin hat sich die Unterschrift mittlerweile angeschaut, die angeblich ja von Jörg D. sein soll. Sie nimmt sich Vergleichsproben, die definitiv von ihm sind und das Ergebnis, Spoiler, die Unterschrift auf dem Mietvertrag stammt zu 95% nicht von Jörg D. Das ist dann später auch der Grund, warum die Staatsanwaltschaft Alexander O. nicht wegen Totschlags anklagt, deshalb sitzt er ja in U-Haft, sondern wegen Mordes. Die Mordmerkmale, die die Staatsanwaltschaft hier anführt, sind Habgier und die Ermöglichung einer Straftat. Muss man vielleicht einfach mal ganz kurz einordnen, weil das auch nicht so wahnsinnig häufig vorkommt. Mord zur Verdeckung einer Straftat sehen wir ja regelmäßig vor Gericht. Da geht's dann zum Beispiel um einen sexuellen Übergriff. Opfer, klar, sind fast immer Frauen. Daher sage ich jetzt bewusst der Täter. Der hat in der Regel dann einfach Angst, dass die Frau ihn anzeigt und um nicht angezeigt zu werden, tötet er die Frau dann eben auch. Also klarer Fall von Verdeckungsabsicht. Ermöglichung einer Straftat heißt, die Tötung ist Mittel zum Zweck. Ich nehme jetzt einfach mal einen Einbruch als Beispiel. Der Einbrecher steigt ein in ein Mehrfamilienhaus, will da richtig fett Beute machen. Die Straftat ist also der Einbruch. Darum geht's im Kern. Jetzt werden die Einbrecher vielleicht vom Hausbesitzer überrascht. Den müssen sie also irgendwie aus dem Weg schaffen, damit sie die Straftat, die sie eigentlich geplant haben, dann auch realisieren können. Der Hausbesitzer wird dann umgebracht, damit die Einbrecher ihren Plan durchziehen können. Hier ist also die Tötung nicht das eigentliche Ziel, sondern, wie gesagt, Mittel zum Zweck. Und genau so baut die Staatsanwaltschaft dann später eben auch ihre Taktik vor dem Landgericht Bielefeld auf. Schauen wir uns jetzt vielleicht nochmal die Infos an, die Staatsanwaltschaft und Polizei vor dem Prozess in ihrer vierten Mitteilung rausgeben. Da heißt es, ich zitiere, nachdem sich ein Anfangsverdacht gegen den 37-Jährigen ergeben hatte, durchsuchte die Polizei am 30. November 2023 das weitläufige Objekt in Hüllhorst sowie weitere Anschriften in Enger und Bielefeld mit Bezügen zu dem Verdächtigen. Zitat Ende. Hier geben die Behörden dann also zum ersten Mal die Info raus, dass sie am Tag, an dem der Fall überhaupt erst in die Öffentlichkeit gekommen ist, schon bei Alexander O. vorstellig geworden sind und ihn als Tatverdächtigen auf dem Zettel hatten, also am gleichen Tag, als sie bei ihm auch mehrere Objekte durchsucht haben. Zum möglichen Tatort äußern sich Polizei und Staatsanwaltschaft dann eben auch schon vor der Anklageerhebung. Da heißt es, und ich zitiere nochmal, bei der Durchsuchung des Objektes in Hüllhorst entdeckte die Mordkommission den mutmaßlichen Tatort. Nachdem Leichenspürhunde angeschlagen hatten, konnten in dem Werkstattbereich Hinweise auf ein Kampfgeschehen festgestellt und latente Blutspuren sichtbar gemacht werden. Die Sicherung und anschließende forensische Untersuchung der Blutspuren ergab zwischenzeitlich, dass sie dem 62-jährigen Vermissten zuzuordnen sind. Zitat Ende. Konkret geht's da also um eine Menge Blut und um die Brille von Jörg D. Die hat also offensichtlich wochenlang auf dem Boden in der Werkstatt gelegen. Außerdem gibt's noch mehr Ermittlungsergebnisse, die Alexander O. schwer belasten. Laut Polizei und Staatsanwaltschaft soll er sich am 21. Oktober, also bevor der Wagen in Melle gesehen worden ist, unter anderem nach einem Abstellort in Melle und der zulässigen Parkdauer erkundigt haben, sagt Ermittlungsleiter Markus Mertens damals. Und nicht nur das, die Kriminalpolizei hat auch Anhaltspunkte dafür, dass Alexander O. an genau diesem Tag in Melle gewesen sein könnte. Zur Motivlage gibt's auch ein klares Statement. Da gehen die Ermittler nicht nur von einer Bereicherungsabsicht aus, sondern eben auch von der möglichen Drucksituation, in der sich der Beschuldigte befunden haben soll. Und damit ist eben die Zwangsräumung gemeint, die Alexander O. am 19.10. bevorstand. Das alles sorgt dann letzten Endes dafür, dass die Mordkommission Cayenne sich ziemlich sicher ist, dass Jörg D. nicht mehr am Leben ist. Wörtlich heißt es, Zitat, die Wahrscheinlichkeit, ihn nach all den Feststellungen noch lebend wiederzusehen, ist verschwindend gering, so der zuständige Staatsanwalt Christopher Jörg. Der wird mit folgenden Worten zitiert. Kontaktaufnahmen zu Bekannten in Deutschland oder Bulgarien sowie Aktivitäten in den sozialen Netzwerken gab es nach dem Verschwinden nicht mehr. Wir haben uns damals in der Nachrichtenredaktion gefragt, warum Polizei und Staatsanwaltschaft sich noch vor Anklageerhebung so detailliert dazu geäußert haben. Eine Möglichkeit ist die Anklage selbst, da sprechen wir gleich noch ein bisschen genauer drüber. Bevor die Staatsanwaltschaft aber Anklage erhebt, sorgt der Fall nochmal für Schlagzeilen, und zwar Mitte Februar 2024. Mehrere Medien wittern zu dem Zeitpunkt nämlich schon den Durchbruch. In Nordhorn in Niedersachsen haben zwei Menschen mehrere Plastiksäcke im Ems-Fechte-Kanal gefunden. Die liegen in der Nähe der Koppelschleuse. Diese Säcke sind gefüllt mit Leichenteilen. Diese Leichenteile sind da regelrecht reingestopft worden. Wer den Fund gemacht hat, das wird unterschiedlich berichtet. Manche Medien sprechen von Anglern, andere sprechen von Joggern. Die Staatsanwaltschaft Osnabrück spricht damals von Fußgängern. Wer sich in der Region jetzt ein kleines bisschen auskennt, der kann schon nachvollziehen, dass zumindest mal die Vermutung nahe liegt, dass der tote Unternehmer Jörg D. sein könnte. Zwischen Hengeloh, wo ja der Porsche gefunden worden ist, und zwischen Nordhorn liegen keine 30 Kilometer Luftlinie. Und übers Autobahnkreuz Schüttdorf, wo ja eben das Handy von Jörg D. aus dem deutschen Mobilfunknetz rausgegangen ist, da geht's auch relativ schnell nach Nordhorn. Von der deutschen Grenze bis nach Hengelo sind's keine 20 Kilometer. Die Vermutung bestätigt sich aber nicht, das hat mir der Osnabrücker Staatsanwalt Alexander Retemeyer damals auf Nachfrage bestätigt. Die DNA des Toten stimmt nicht mit der von Jörg D. überein.
Ich grätsch da noch mal kurz dazwischen. Mhm. Wissen wir denn, wer der Tote ist und was mit dem passiert ist? Also wenn seine Leiche in mehreren Plastiksäcken gefunden worden ist, dann sprechen wir ja ziemlich sicher von einem Verbrechen,
ja.
Oder nicht?
Ja, absolut sicher. Der Tote ist relativ schnell identifiziert worden. Der Mann kam aus Nordhorn, war 53 Jahre alt, als er umgebracht worden ist. Auch zu seinem Alter gibt's in den Medien unterschiedliche Angaben. Zwischen 51 und 55 ist so ziemlich alles dabei. In der Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Osnabrück ist allerdings von einem 53-jährigen Mann die Rede.
Verrückt, ne? Wie oft da so Tippfehler passieren.
Absolut.
Das
absolut.
Haben wir leider wirklich häufig, dass es zu einer Person manchmal diverse Altersangaben gibt. Nur so mal reingeschmissen.
Liegt möglicherweise auch einfach daran, dass der Reporter vor Gericht nur das Ja hört und dann rechnet, wie lange dauert's bis heute, wie viele Jahre liegen dazwischen. Möglicherweise aber auch einfach nicht auf dem Schirm hat, dass der Tote in dem Jahr überhaupt noch gar nicht Geburtstag gehabt hat. Also das ist so ein Klassiker.
Oder eben der klassische Tippfehler auf dem Keyboard.
Kannst du auch haben, absolut. Ja.
Gut, entschuldige.
Nee, alles gut.
Unterbrechung.
Alles gut. Zwischen dem Tattag und dem Leichenfund haben mehrere Tage gelegen. Das kann später so auch festgestellt werden. Als der Tote dann identifiziert ist, rückt ein Bekannter relativ schnell in den Fokus der Polizei. Der wird am 1. März 2024 festgenommen und dann auch relativ schnell angeklagt. Im Prozess, so berichten es die Kollegen von Radio RST, räumt der Angeklagte ein, seinen Bekannten im Streit verletzt zu haben. Hintergrund soll da wohl eine Beleidigung gewesen sein, die das Opfer der Lebensgefährtin des Angeklagten an den Kopf geknallt haben soll. Und Daraufhin hat der Mann dann wohl immer wieder auf den 53-Jährigen eingeprügelt, unter anderem wohl mit einer Wodkaflasche, so heißt es. Todesursache ist auf jeden Fall stumpfe Gewalt gegen den Kopf. Das Zerteilen der Leiche hat dementsprechend postmortem stattgefunden, ganz einfach, um den Körper besser entsorgen zu können. Der Täter ist dann im Dezember 24 wegen gefährlicher Körperverletzung mit Todesfolge zu 7,5 Jahren Haft verurteilt worden und die Lebensgefährtin des Verurteilten hat wegen unterlassener Hilfeleistung und wegen Beleidigung einer Polizistin 9 Monate auf Bewährung gekriegt. So, apropos Gerichtsverhandlung und Urteil, am 23. Februar 24 erhebt die Staatsanwaltschaft Bielefeld dann Anklage gegen Alexander O. Ich habe es vorhin schon gesagt, die Anklage lautet Mord aus Habgier und zur Ermöglichung einer Straftat. Das Landgericht Bielefeld lässt diese Anklage eben auch zu, das Hauptverfahren wird eröffnet. Der Prozessauftakt findet dann am 28. Mai statt. Und zwar mit ziemlich vollen Zuschauerbänken und mit Medienvertretern aus ganz Deutschland.
Ja, das habe ich mir schon gedacht. Ne? So ein Prozess, der schlägt natürlich Wellen. Jeder will jetzt wissen, ob dem Mann wirklich eine Tat nachgewiesen werden kann und ob er tatsächlich verurteilt wird. Nur anhand von Indizien. Und ja, jeder möchte natürlich jetzt auch wissen, wie erdrückend sind diese Indizien tatsächlich. Ja.
Absolut. Zumal so einen Fall, das haben wir eingangs ja schon gesagt und festgestellt, gibt's eben nicht alle Tage und dementsprechend groß ist da natürlich A, das Interesse der Öffentlichkeit. Der Prozess ist natürlich öffentlich. Da kann jeder hingehen, der Lust auf Gerichtsverhandlungen hat. Und dementsprechend viele Medien sind dann eben auch vor Ort. Als der Prozess beginnt, lässt sich der 37-jährige Alexander O. von gleich 2 Anwälten vertreten. Er hat sich da eine relativ bekannte Kanzlei aus Bielefeld rausgesucht, die auch außerhalb von OWL sich mittlerweile einen Namen gemacht hat. Zu Prozessbeginn äußert sich der Angeklagte eben nur kurz zu seinen Personalien, dann aber eben auch inhaltlich. Er betont seine Unschuld, er sagt, er habe Jörg D. nicht umgebracht und schiebt dann noch hinterher, er sei der Meinung, dass der Unternehmer noch am Leben sein könnte und da geht dann natürlich ein Raunen durch die Zuschauer rein. Die meisten Prozessbeobachterinnen und Prozessbeobachter haben natürlich auch die Berichterstattung im Vorfeld mitverfolgt und haben dazu eben auch einiges gehört und gelesen. Unter anderem auch, dass Polizei und Staatsanwaltschaft seit dem 18. Oktober eben kein Lebenszeichen von Jörg D. mehr finden konnten. Nicht in Deutschland, nicht in Bulgarien, nicht in den Niederlanden und eben auch nicht im Internet. Und das letzte bestätigte Lebenszeichen von Jörg D. ist ein Foto. Es ist am Verschwindenstag in etwa gegen 14.20 Uhr in seinem Betrieb in Hüllhorst gemacht worden. Und dieses Foto findet die Polizei, als sie sich das Handy von Alexander O. anschaut und auswertet.
Also Alexander O. hat dieses Bild geschossen oder es wurde ihm irgendwie geschickt?
Er hat das Foto gemacht und es ist immer noch auf seinem Handy, als die Polizei bei ihm vorbeikommt und sagt: Wir hätten ganz gerne mal dein Handy, das ist beschlagnahmt, das werten wir jetzt aus.
Okay.
Das ist, wie gesagt, nicht das Einzige, was Alexander O. wahnsinnig schwer belastet. Das, was die Amerikaner vielleicht Smoking Gun nennen, also diesen ganz klaren, eindeutigen Beweis, hat die Staatsanwaltschaft zwar nicht, keine Leiche und damit genau genommen eben auch keine 100%ige Sicherheit, dass Jörg D. tot ist, aber es spricht eben auch nichts dafür, dass er noch lebt. Alles, aber auch wirklich alles spricht dafür, dass Alexander O. was damit zu tun hat. Die Staatsanwaltschaft setzt im Laufe der nächsten Verhandlungstage auf die besagte Indizienkette. Diese Indizienkette baut darauf auf, dass es Alexander O. in erster Linie auf den Besitz von Jörg D. abgesehen haben soll und damit dann eben seine finanziellen Probleme lösen wollte. Da haben wir dann also schon das Motiv der Habgier. Der Unternehmer hätte natürlich seine Firma, sein Haus, den Porsche, diverse persönliche Unterlagen nicht irgendwie für ein Appel und ein Ei übergeben. Konkret geht's da um 60.000 Euro, die will Alexander O. dem Unternehmer im Voraus für ein Jahr gezahlt haben. Das sagt er jedenfalls so. Weil das mit Blick auf den Kaufpreis von 1,2 Millionen Euro, die er ja eigentlich haben wollte, relativ wenig ist, haben Polizei und Staatsanwaltschaft also so ihre Zweifel an der Geschichte. Sie sind davon überzeugt, dass Alexander O. Jörg D. umgebracht hat. Mit dem letzten Foto, was ich da gerade schon angesprochen habe, belegt die Staatsanwaltschaft, dass es eben dieses Treffen am 18. Oktober zwischen Jörg D. und Alexander O. wirklich auch gegeben hat. Das basiert also nicht nur auf den Aussagen des Angeklagten. Den Vertrag, den Alexander O. da vorlegt, um sich als rechtmäßiger Nachmieter vorzustellen, hält die Polizei natürlich nach dem Gutachten für gefälscht. Und das hätte natürlich richtig Ärger gegeben, wenn Jörg D. logischerweise davon mitbekommen hätte. Da wäre er ganz, ganz sicher nicht mit einverstanden gewesen. Und dann gibt's eben noch den mutmaßlichen Tatort, also die Werkstatt auf dem Betriebsgelände in Hüllhorst. Da hat die Kriminalpolizei Blutspuren gefunden. Die Blutspuren sind im Labor untersucht worden. Das Ergebnis: Es ist das Blut von Jörg D. In dieser Werkstatt haben außerdem Leichenspürhunde angeschlagen. Die Polizei hat, ich zitiere, Hinweise auf ein Kampfgeschehen festgestellt und ein blutiger Fingerabdruck von Alexander O. ist da auch auf einer Maschine gefunden worden. Dann gibt's da ja noch den Porsche von Jörg D., der Schlüssel und der Fahrzeugschein. All das ist von der Kripo im Auto von Alexander O. gefunden worden. Dazu dann eben noch ein anderer Reisepass von Jörg D., seine Kreditkarten und der bulgarische Ausweis von Jörg D. plus 60.000 Euro Bargeld. Über diese 60.000 Euro haben wir ja gerade schon mal gesprochen. Da fragt sich dann eben der Vorsitzende Richter Sven Helge Klein, klar, warum sollte der Unternehmer seine Ausweise, Reisepass, bulgarisches Dokument auch noch abgeben, wenn er eben seinen Lebensabend mit seiner Freundin in Bulgarien verbringen wollte? Ergibt vorne und hinten keinen Sinn und das macht er später in seiner Urteilsbegründung auch sehr, sehr deutlich. Der Porsche von Jörg D., der ja in den Niederlanden gefunden worden ist, der hatte auf der Fahrerseite, ich meine, es wäre am Schalthebel gewesen, unter anderem die DNA von Alexander O. Er ist dieses Auto also mit Sicherheit gefahren. Die Strategie der Verteidigung, die wird am ersten Prozesstag schon relativ deutlich. Es heißt sinngemäß, also wir wissen nicht, ob Jörg D. wirklich tot ist. Es gibt keine Leiche, es gibt keinen eindeutigen Tatort, keine Zeugen, keinen klaren Täternachweis. Jörg D. könnte also genauso gut im Ausland leben oder Suizid begangen haben. Ich muss da jetzt einfach mal von der reinen Faktenebene auf die Gefühlsebene wechseln, ganz einfach, weil ich es nicht anders kann. Ne? Also was das mit den Angehörigen gemacht haben muss, das können wir uns einfach überhaupt nicht vorstellen. Die sitzen als Nebenkläger da. Die haben seit fast einem Jahr nichts vom Vater gehört. Die haben keine Ahnung, was mit ihm passiert ist. Die hören diese klare Indizienkette der Staatsanwaltschaft. Und dann kommt die Verteidigung um die Ecke und sagt sinngemäß, naja, also euer Papa, der könnte sich auch ins Ausland abgesetzt haben, der könnte sich umgebracht haben. Das ist so brutal, das klingt für mich wie ein Schlag ins Gesicht und das mit voller Wucht.
Ist es. Ist es, kann man nicht anders sagen. Insbesondere, weil du ja vorhin auch erwähnt hast, dass der Personalausweis, also so diese wirklich belastenden Indizien, die es da gegeben hat, ne? Das muss man dann auch erstmal verdauen und für die Familie muss das unfassbar quälend sein. Diese Verteidigungsstrategie war ja aber leider abzusehen. Also klar, versuchen der Angeklagte und seine Verteidigerin, die Indizien in Frage zu stellen und eben Zweifel zu säen.
Das ist ihr Job, das muss man halt dazu sagen, ne?
Ja, und es ist hier in diesem Fall auch die beste Chance für ihn als Angeklagter.
Absolut, gerade bei den erdrückenden Beweisen, ne?
Ja, eben. Und wir haben ja eingangs auch schon gesagt, Indizien, Beweise, die müssen erdrückend sein und vor allem ohne jeden vernünftigen Zweifel sein.
Ja.
Deswegen klar, also ich verständlich, dass eine Verteidigung genau das versucht, aber für die Familie des Vermissten und offenbar Getöteten muss das ein Schlag ins Gesicht sein.
Die Hölle, klar. Absolut. Die Argumentation der Verteidigung ist für das Landgericht Bielefeld dann tatsächlich auch keine Option. Richter Sven-Helge Klein lässt relativ früh durchblicken, alles, was dafür sprechen könnte, dass Jörg D. noch lebt, ist im Prozessverlauf widerlegt worden. Und damit deutet er dann eben auch schon an, dass das Urteil am Ende lebenslang wegen Mordes aus Habgier sein könnte. Und genauso kommt es dann eben auch am 15. August 24. Da fällt genau dieses Urteil. Der Vorsitzende Richter betont nochmal explizit, dass es laut Bundesgerichtshof eben möglich ist, ein Mordurteil zu sprechen, auch wenn es keine Leiche gibt. Wichtig ist die Beweiswürdigung und genau da sei in diesem Prozess genau das passiert, sagt Klein. Das Landgericht Bielefeld hätte also im Ausschlussverfahren alle Alternativen geprüft. Alles andere als der Tod von Jörg D. ist demnach unwahrscheinlich. Und dass jemand anderes als Alexander O. dafür verantwortlich sein könnte, hält Richter Klein auch für ausgeschlossen. Er folgt also der Indizienkette, die die Staatsanwaltschaft da präsentiert hat und betont in der Urteilsbegründung dann auch nochmal, alles spricht gegen die These von Alexander O. Der ist außerdem der Letzte gewesen, der Jörg D. mit Sicherheit noch lebend gesehen hat. Die finanziellen Probleme sind da natürlich auch nochmal Thema am Ende und da heißt es von Richter Klein, wenn jemand anderes Jörg D. getötet haben sollte, hätte er wirklich alle Spuren gezielt auf Alexander O. lenken müssen und das ist hochgradig unwahrscheinlich. Die Anwälte von Alexander O. kündigen noch im Gerichtssaal Revision an, aber das ändert am Ende des Tages auch nichts. Der Bundesgerichtshof bestätigt das Urteil von vorne bis hinten. Alexander O. ist also rechtskräftig wegen Mordes verurteilt, ohne dass es eine Leiche gibt.
Das ist eine Wahnsinnsleistung der Ermittler und Ermittlerin.
Ja.
Also sowohl Polizei als auch Staatsanwaltschaft, das muss man an der Stelle mal sagen, dass diese Beweiskette, Indizienkette in dem Fall, die musste erstmal aufbauen.
Absolut. Und das nach der Zeit, ne? Also wenn du da 6 Wochen nach dem Verschwinden reingehst und sagst, okay, wir durchsuchen jetzt einfach mal das Betriebsgelände. Ich weiß jetzt nicht, ob das vorher schon mal passiert ist, aber wenn das vorher schon mal passiert wäre, dann bin ich mir relativ sicher, hätte man die Brille gefunden, dann hätte man Blutspuren gefunden. Also da nach 6 Wochen reinzugehen und zu sagen, wir stellen den Laden jetzt hier einmal komplett auf links, wir durchsuchen auch die Häuser von Alexander O. und wir bauen dann letzten Endes auf dem auf, was wir haben und bringen das alles in diese Reihenfolge, die wirklich sich darauf zuspitzt, dass es nur Alexander O. gewesen sein kann. Hut ab, absolut.
Ich meine, Ermittlungen sind natürlich genau die Aufgabe, ne, die Polizei und Staatsanwaltschaft an der Stelle haben, um solche Fälle irgendwie noch aufzuklären. Aber erfahrungsgemäß, ohne Leiche, ohne Tatwaffe, ist das schon wirklich selten, dass das so ein Ende nimmt.
Genau das ist der Punkt. Genau das ist der Punkt. Also wenn man einfach mal von oben drauf schaut, die Ermittlerinnen und Ermittler haben am Anfang ja nichts. Und mit nichts meine ich, da ist ein Unternehmer verschwunden. Das erscheint vielleicht erstmal ein bisschen komisch, aber ansonsten, der Unternehmer ist weg, der kann sich aufhalten, wo er will, theoretisch. Es gibt Leute, die sagen, das kommt mir merkwürdig vor. Und wie häufig erleben wir es, dass solche Hinweise von Angehörigen, von nahestehenden Bekannten nicht so richtig ernst genommen werden. Dass da gesagt wird, ja, der taucht schon wieder auf, passiert ja auch zur Genüge. Das muss man der Vollständigkeit halber auch einfach mal dazu sagen. Ne? Es kommt immer wieder vor, dass Menschen einfach mal für 3-4 Tage komplett von der Bildfläche verschwinden. Das ist polizeilicher Alltag, will ich fast sagen. Und von daher ist es, ich will nicht sagen nachvollziehbar, aber es ist erklärbar, dass die Polizei in solchen Situationen dann manchmal sagt, ja, warten wir erstmal ab. Aber auf der anderen Seite sind ja die ersten Stunden wahnsinnig elementar. Und diesen Hinweis von gleich 2 Seiten hat die Polizei in Bielefeld sofort ernst genommen, ganz offensichtlich. hat er wirklich Himmel und Hölle in Bewegung gesetzt und dafür dann am Ende auch den Erfolg eingefahren. Punkt. Juristisch ist der Fall Jörg D. also aufgeklärt und abgeurteilt. Das ist richtig und wichtig, das ist aber eben nicht die ganze Wahrheit. Und das ist auch der Grund, warum ich hier heute nochmal auf diesen Fall aufmerksam machen wollte. Ne? Aus Sicht der Familie ist die wichtigste Frage einfach noch offen. Wo ist die Leiche von Jörg D.? Seine Tochter hat mit dem WDR und mit den Kollegen von der Neuen Westfälischen drüber gesprochen. Sie sagt, sie denkt regelmäßig drüber nach, ob sie den Mörder ihres Vaters im Gefängnis besuchen soll. Sie hat ganz einfach die Hoffnung, dass er ihr vielleicht doch noch sagt, wo er die Leiche versteckt hat. Er soll, so hat sie es jedenfalls dem WDR gesagt, wahrscheinlich noch Mittäter gehabt, aber dem sei nie nachgegangen worden. Was da dran ist, kann ich nicht sagen. Dazu hat es von Polizei und Staatsanwaltschaft auch keine Informationen gegeben. Für die Angehörigen gibt es allerdings jetzt eben noch ein zweites Problem. Ne? Der Tod von Jörg D. ist zwar nachgewiesen, ein Erbschein will allerdings offenbar kein Gericht, kein Standesamt, niemand ausstellen. Die Tochter von Jörg D. sagt, niemand fühlt sich zuständig. So heißt es in einem Beitrag. Das heißt natürlich auch kein Erbschein, keine Nachlassverwaltung. Und das Firmengelände in Hüllhorst ist also mittlerweile komplett verwaist. Auch das Haus steht leer. All das können die Angehörigen, die Hinterbliebenen nicht klären, weil es da eben keine Regelung gibt. Das ist so bitter.
Also, dass man es den Angehörigen in so einer Situation jetzt auch noch so schwer machen muss, ne? Also ich persönlich, sorry, jetzt werde ich emotional. Mhm. Das kann ich wirklich nicht nachvollziehen. Mhm. Sorry, das macht mich tatsächlich auch ein bisschen wütend.
Klar.
Ein Gericht hat ganz offensichtlich den Tod festgestellt bzw. nachgewiesen.
Ja.
Geht ja da durch das Urteil eines Mordes genau davon aus, dass dieser Mensch tot ist. Warum dann nicht dieses Gericht oder mit Unterstützung des Staatsanwalts, der da zuständig war oder sonstigem? Also mir ist jetzt auch gerade egal, wer da wirklich offiziell zuständig ist.
Das spielt ja auch überhaupt keine Rolle. Es geht einfach darum, den Angehörigen die Möglichkeit zu geben, sich um den Nachlass zu kümmern, dass die einfach nicht noch mehr. Das sind ja Opfer per se. Also für den Rest ihres Lebens haben die dieses Päckchen zu tragen, dass der Vater, dass der Freund nicht mehr da ist. Und dann auch noch von behördlicher Seite so einen vor den Latz geknallt. Also
mein Unverständnis richtet sich auch tatsächlich dagegen, unabhängig davon, wer da jetzt zuständig ist. Da waren genug Menschen, die sich mit Rechtsfragen auskennen, die zumindest hätten einen Kontakt herstellen können. Kontakt oder eine Information oder irgendwie unterstützend einen Ansprechpartner nennen oder irgendein Schreiben aufsetzen mit, weiß ich nicht, das beglaubigt ist oder sonst irgendwas, damit sie irgendwie dieses Thema klären können.
Ja, also ich finde es wahnsinnig wichtig, hier an der Stelle nochmal den Finger in die Wunde zu legen. Ich meine, dass die Kinder von Jörg D. jetzt ohne den Papa leben müssen, dass sie wissen, dass er umgebracht worden ist, das ist ja alleine schon schlimm genug. Jetzt, Jahre danach, einfach immer noch nichts machen zu können, das muss eine unfassbare Belastung sein. Und damit kann letzten Endes auch niemand so richtig abschließen. Punkt.
Das ist richtig. Da kann man nur hoffen, dass irgendwer mal unterstützend eingreift und das Thema irgendwie ins Rollen kriegt.
Soweit also der Fall Jörg D. Mord ohne Leiche. Ein Brett, ein absolutes Brett in vielerlei Hinsicht.
Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr gerne mit uns über den Fall sprechen möchtet oder Vorschläge oder Anregungen habt, dann könnt ihr uns die gerne schicken. Ihr findet uns auf Instagram, Tatsache True Crime Podcast heißen wir da. Schickt uns gerne eine Nachricht, diskutiert mit uns. Wir freuen uns über jede Nachricht von euch. Und wenn ihr uns unterstützen möchtet, damit wir diesen Podcast noch ein bisschen machen können, dann bewertet uns gerne, wo auch immer ihr uns hört, mit Sternen, Punkten, schreibt einen Kommentar. Alles, was ihr macht, hilft uns dabei, weitermachen zu können.
Ja, ganz, ganz herzlichen Dank fürs Zuhören, für eure Aufmerksamkeit. Und ich hoffe einfach, dass wir mit dieser Berichterstattung vielleicht nochmal dazu beitragen können, dass die Angehörigen irgendwie noch ein bisschen Gerechtigkeit bekommen, dass es vielleicht noch den entscheidenden Hinweis gibt, der dazu führt, dass Jörg D. gefunden und würdig beerdigt werden kann.
Ganz genau.
Bleibt sicher und gesund, ihr Lieben. Alles, alles Gute euch.
Bis bald.
Glück auf.